Genau. Und dann starte ich mit unserem Thema, mit unserem zweiten Teil, mit Jesus Gemeinde bauen. Es ist natürlich so, mit Jesus Gemeinde bauen zwei Abende, da könnte man natürlich unfassbar viele Themen bringen oder ansprechen. Ne? Ganz, ganz unterschiedlich. Die Präsentation, lass die noch aus einen Moment, genau. Was für ein riesiges Thema. Und ich habe öfter mal auch am theologischen Seminar, an verschiedenen theologischen Seminaren über Ekklesiologie, also die Lehre, die neutestamentliche Lehre von Gemeinde, unterrichten dürfen. Das ist ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt und was ich sehr, sehr liebe. Und so war das Schwierigste für mich, mir zu überlegen, was sagst du an diesen beiden Abenden? Aus all den Dingen, die man bringen könnte über Gemeinde, die man sagen könnte. Und vor 14 Tagen haben wir ja über Matthäus 16 gesprochen. Ich denke, das ist ein ganz guter Ausgangspunkt für die Lehre über Gemeinde. Und heute möchte ich mit euch einmal hineingehen in den ersten Korintherbrief und einen Text verlesen aus 1. Korinther 1, die Verse 10 bis 13. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, Kraft des Namens unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig seid in eurem Reden und keine Spaltung unter euch zulasst, sondern vollkommen zusammengefügt seid in derselben Gesinnung und in derselben Überzeugung. Mir ist nämlich, meine Brüder, durch die Leute der Chloe bekannt geworden, dass Streitigkeiten unter euch sind. Ich rede aber davon, dass jeder von euch sagt, ich gehöre zu Paulus, ich aber zu Apollos, ich aber zu Kephas, ich aber zu Christus. Ist Christus denn zerteilt? Ist etwa Paulus für euch gekreuzigt worden? Oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft? Ein ganz, ganz spannender Text. Es gab Streit in der Gemeinde in Korinth. Unsere Geschwister vor 1900 Jahren hatten Streit. Ich glaube, das erste Mal Streit in der Gemeinde, wenn wir das biblisch verfolgen, ist Apostelgeschichte 6, da entstand ein Murren in der Gemeinde. Nun, 2000 Jahre später dürfen wir sagen, auf dem Gebiet ist viel geleistet worden. Es gab manchen Streit und Gott sei Dank manche Versöhnung und auch dem Herrn sei es geklagt, manche Spaltung, Streit in der Gemeinde und so auch hier in Korinth. Und Paulus muss hier eingreifen, er muss hier korrigieren. Und durch diesen Streit und durch seine Korrektur lernen wir, meine ich, unfassbar viel über Gottes Ordnung für Gemeinde und über ein Konzept von Gemeinde, was auf dem Herzen Gottes ist. Und ich nenne das Einheit und Vielfalt. Einheit und Vielfalt. Paulus sagt ja hier in Kapitel 1, ich wiederhole nochmal, um zu unterstreichen, mir ist nämlich bekannt geworden, dass Streitigkeiten unter euch sind. Ich rede aber davon, dass jeder von euch sagt, ich gehöre zu Paulus, ich aber zu Apollos, ich aber zu Kephas, ich aber zu Christus. Was war das Problem? Die Prediger waren wieder mal das Problem. Auch daran hat sich in vielen Gemeinden bis zum heutigen Tag nichts geändert. Es gab drei sehr dominante Verkündiger, die diese Gemeinde geprägt haben. Und man kann so quasi sagen, es gab drei Parteien in der Gemeinde, die sich dadurch auszeichneten, dass sie sich um einen Prediger scharten. Dass sie einen Prediger ganz besonders toll fanden. Wir könnten von Fanclubs sprechen. Und alle, und jetzt kommt der Punkt, alle diese drei Prediger waren wirklich sehr, sehr besonders begabte, begnadete Diener Gottes. Gesundheit. Da war zum Beispiel Paulus. Paulus, der Apostel der Heiden. Und die Korinther waren ja nun mal Heiden. Ein Mann mit gewaltigen Offenbarungen. Ein Mann, der weit hineingesehen hat in die Zukunft, der im Himmel war, der nicht mal sicher ist, ob im Körper oder außerhalb seines Körpers und der das glaubhaft vermitteln konnte, das Evangelium Jesu Christi durch Offenbarung empfangen zu haben. Ein Mann, der hochbegabt ist, Grundlagen zu legen, theologische Grundlagen zu legen, eine Gemeinde theologisch auszurichten, zu korrigieren, da wo Irrlehre entsteht. Aber was vor allem für ihn sprach, er war der Gründer der korinthischen Gemeinde. Er war der Gründer. Und als jemand, der viele Jahrzehnte sich auch identifiziert hat mit dieser Rolle, ich bin ein Gemeindegründer, das gibt dir eine gewisse Autorität, ob du das willst oder nicht. Der erste Gründungsvater einer Gemeinde, der dort ist, der dort verkündet, wie Paulus kommt nach Korinth, Paulus kommt in alle möglichen Städte, beginnt mit seiner Verkündigung, es geschehen Zeichen und Wunder, Menschen bekehren sich, der Heilige Geist wirkt, es entsteht Gemeinde. Diese Leute sind natürlich ganz, ganz, ganz besonders so einem Paulus verpflichtet. Er war der Gründer der Gemeinde in Korinth und ich kann mir vorstellen, dass auch viele argumentiert haben, Leute, die anderen sind okay, aber Paulus ist für uns hier der maßgebliche Mann. Den hat Gott gebraucht, um diese Gemeinde zu gründen. Die anderen würden leidenschaftlich widersprechen und sagen, nein, Petrus, Kephas, wie er hier genannt wird, Kephas ist der Mann. Er ist der Apostel der Juden und er ist ein Augenzeuge. Weißt du, was weiß denn Paulus schon von Jesus? Paulus kann uns seine schönen Geschichten erzählen über seine Offenbarungen. Der Petrus war dabei. Und immer wenn der Petrus kam und Gottesdienste hielt und Gemeindeabende hielt, dann durften noch Fragen gestellt werden. Und dann wurde gesagt, Petrus, erzähl doch noch mal, wie war das damals, als du in dem Boot saß, in diesem unfassbaren Sturm, als ist Jesus echt so auf dem Wasser gegangen, erzähl doch noch mal, was hast du dabei gedacht? Und Petrus erzählt wieder und wieder diese alten Geschichten und von der Brotvermehrung und von den vielen, vielen Dingen, die er mit Jesus erlebt hat. Und einige haben vielleicht argumentiert, naja, Petrus ist ja schon deshalb der Wichtigste für uns, weil er ist ja der Fels, auf den Jesus seine Gemeinde baut und Jesus hat ihm ja den Schlüssel gegeben. Seht den Geschwistern das nach, die waren vor 14 Tagen nicht hier. Da haben wir ja drüber gesprochen und haben ja, glaube ich, klären können, dass es nicht so ist und dass es keinen Stuhl Petri gibt, der so in päpstlicher Tradition von Generation zu Generation weitergereicht wird. Aber er war ganz ohne Frage einer der prägendsten Apostel im ersten Jahrhundert. Einer, der Jesus am nächsten gestanden hat, zusammen mit Johannes. Ja, ein ganz, ganz wichtiger Mann. Und die, die ihn mochten und die, die durch ihn gesegnet wurden und die, die ihn ganz herausragend fanden, die irrten nicht. Sie hatten schon recht. Es gab noch einen dritten. Der konnte das biografisch nicht alles liefern, was Paulus durch die Gemeindegründung und Petrus durch seinen Stand als Jünger Jesu hatte. Aber er war einfach ein unfassbar begnadeter, genialer Prediger. Das war Apollos. Wenn man sagt, Petrus so Apostel der Juden, Paulus Apostel der Heiden, musste man sagen, Apollos der Apostel der Griechen. Ein super Prediger. Wir lesen von ihm in der Apostelgeschichte und lernen ganz viel, wenn man ein bisschen zwischen den Zeilen liest. Apostelgeschichte 18,24, dort heißt es, inzwischen war ein Jude namens Apollos, der aus Alexandria stammte, ein redegewandter Mann, der in den Schriften außerordentlich bewandert war, nach Ephesus gekommen. Also auch ein Mann, der reiste. Ein Mann, der viel unterwegs war. Ihr seht, ich habe so ein paar Sternchen hinter die Worte gemacht, weil ich das gerne nochmal kommentieren möchte. Wenn gesagt wird, Apollos, der aus Alexandria kam, dann war das nicht nur eine Ortsangabe wie Andreas aus Herne. Wo dann alle sagen, Herne, wo ist das denn? Kennst du nicht bei Ur-Erkenschwick? Ach so, das Herne. Ne? Nein, Alexandria war die Metropole der Wissenschaft in der Antike. Die Metropole der Wissenschaft hatte eine unfassbar berühmte Bibliothek. Und versteht ihr, das griechische Weltreich, das lebte von Philosophie, von Intelligenz, von Intellektualismus. Da war im Römischen nicht so viel von wie im Griechischen. Das war den Griechen ganz, ganz wichtig. Und dieser Mann kam quasi aus der Stadt mit der bedeutendsten Universität, mit der bedeutendsten Bibliothek, die es überhaupt gab. Dann steht dort, er war ein redegewandter Mann. Und ich habe mir das mal im Griechischen angeguckt, ein Wort, das nicht ganz leicht zu übersetzen ist. Oder ich sag mal so, das eine ziemliche Bandbreite von Übersetzungsmöglichkeiten zulässt. Wortgewandt, gelehrt, ein belesener Mann, geschult im Reden, rhetorisch begabt, eloquent. Er passte genau in das Bild der Griechen und der griechischen Christen. Endlich mal ein Prediger bei uns, der auch ein Dativ kann. endlich mal einem, wo ich auch mal meine Nachbarn, die studiert haben und Abi haben, mitbringen kann, wo ich mich nicht die ganze Zeit schämen muss. Endlich mal einen, der so richtig eloquent auf griechischem Niveau mit den Philosophen mithalten kann und in den Schriften bewandert, also völlig von der Bibel herkommend, aber das Ganze so perfekt rüberbringt, wie es eben nur die Griechen konnten. Das war für ganz viele Leute in der Gemeinde, wisst ihr, der Petrus war ein sehr einfacher Mann. Vom See Genezareth, ein Fischer, ein toller Jünger Jesu. Apollos, das war ein Intellektueller, das war ein Professor. Da ging einem das Herz auf, wie der redete. Und auch der hatte seinen Fanclub. Drei Gruppen. Und wäre es nicht des Streites schon genug, es gibt noch eine vierte Gruppe. Und die vierte Gruppe, die sagt, wir gehören zu Christus. Und wenn man nicht groß darüber nachdenkt, würde man erstmal sagen, ja, die hatten recht. Das war die richtige Gruppe. Aber das sagt Paulus nicht, sondern nein, sie werden ja hier aufgezeichnet als Teil des Problems. Ich weiß nicht hundertprozentig, was sie gemeint haben, aber zwei Dinge, die schwingen hier schon mit. Wenn ich sage, ich in einer Gemeinde, ich, wir, mein Hauskreis, wir gehören zu Christus. Ja, zu wem gehören denn dann die anderen? Ja? Ist das nicht so eine Art Heilsexklusivität? Wir sind die einzigst Erretteten in dieser Gemeinde. Wir sind die wahrlich Erretteten in dieser Gemeinde. Wir gehören zu Christus. Ganz schön arrogant. Und es schwingt mit, dass null Wertschätzung da ist oder Respekt sogar vor den Berufungen, die Gott schenkt. Ja, wir gehören alle zu Christus. Und Gott sei Dank sind wir alle Kinder der Reformation auf unterschiedliche Art und Weise. Und wir glauben nicht, dass der Papst oder ein geweihter Priester über unser Heil verfügt. Und dass wir nur durch den Priester stellvertretend irgendwie oder durch Maria zu... Nein, wir gehören zu Christus. Er ist das Haupt, wir sind seine Glieder, wir sind alles Brüder, wir haben einen Herrn, wir gehören zu Christus, alle miteinander. Und doch hat Gott einen Paulus, einen Apollos und einen Petrus gesandt. Und doch ist es so offensichtlich durch alle Bewegungen Gottes hindurch der Kirchengeschichte, dass es immer mutige Männer und Frauen Gottes waren, die den Mund aufmachten, die das Evangelium verkündigten, die Gott gebraucht hat, die Gott ausgestattet hat, die Gott zubereitet hat. Doch hat Gott immer durch Menschen sein Reich gebaut. Und diese, die sagten, wir gehören zu Christus. Ich kenne ein paar Charismatiker, die sind so sehr so, ich und der Heilige Geist. Das muss der Herr mir schon selber zeigen. Ne, so, ich gehöre zu Christus. Und auch da gab es eine Gruppe, also hatten wir vier Gruppen. Ich kann mich so ein bisschen reinfühlen. Als ich mir das alles nochmal angeguckt habe, habe ich mich ein bisschen an meine Kindheit erinnert gefühlt. In der Gemeinde, aus der ich kam, gab es drei Gruppen. Wir mussten schon so ziemlich alle geistliche Kraft, die wir hatten, aufbringen, uns gegenseitig zu lieben und den anderen höher zu achten als uns selbst. Darüber wurde auch immer wieder gepredigt. Es gab drei Gruppen. Ich bin ja in einer wunderbaren Baptistengemeinde groß geworden und bin Gott sehr dankbar für meine Kinderstube dort. Und dort gab es einmal die sogenannten alten Bibelbaptisten, die Evangelikalen. Ne? So, Taufe war ganz, ganz wichtig, Bekehrung war ganz, ganz wichtig und Ekklesiologie, Baptisten sind ja auch sehr, sehr stark in der Ekklesiologie, die Lehre über Gemeinde und so weiter, so die alten Bibelbaptisten, urevangelikal. Dann gab es eine Gruppe, wir nannten sie die Liberalen, ob sie das wirklich waren, weiß ich nicht, aber auf eine Weise schienen sie so. Die waren schon so ein bisschen mehr landeskirchlich angehaucht und nahmen die Bibel nicht so ernst und sagten, ja, das steht zwar da, aber ob das so war, weiß man ja nicht und so. Und auch wenn es um Ethik ging und Zusammenleben ohne Trauschein und solche Fragen, da waren die immer etwas lockerer und etwas freizügiger. Und die wurden das war eine ordentliche Gruppe in der Gemeinde, so die Liberalen. Und dann gab es die Charismatiker. Der Heilige Geist und wir. Und die hatten ihren Auftrag, die machten ihre Hauskreise, die hatten ihre Prediger, die fuhren jeden Samstag zum Jesushaus nach Düsseldorf oder in die Baptistengemeinde Essen-Altendorf, um dort aufzutanken, so Sachen. Das ist schon interessant. Ne? Dort gehen wir auftanken, war natürlich nicht besonders demütig, wenn die anderen das gehört haben, dass man jetzt woanders hingehen musste, um aufzutanken und nicht mehr in der Gemeinde, in die Gott einen gestellt hat. So, ich kann das Ganze so ein bisschen nachfühlen. Und wenn ich darüber nachdenke, es gab wirklich feine Menschen in allen drei Gruppen. Und es gab wirklich Menschen, die mich geprägt haben, die etwas in mein Leben investiert haben, was bis heute gehalten ist, eigentlich aus allen drei Gruppen. Schauen wir uns doch mal an, was der Paulus dieser zerstrittenen Gemeinde, dieser vier gegliederten Gemeinde sagt, um ihnen zu helfen. Die Antworten des Paulus. Nummer eins. Antwort Nummer eins ist, wer die Einheit der Gemeinde gefährdet, ist fleischlich. Ich zitiere noch einmal hier 1. Korinther 3,3. Denn ihr seid noch fleischlich. Also das sind nicht Leute, die noch keine Vegetarier sind, das wisst ihr, ne? Sondern das sind Leute, die eben nicht geistlich sind. Solange nämlich Eifersucht und Streit und Zwietracht unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? Denn wenn einer sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere aber, ich zu Apollos, seid ihr da nicht fleischlich? Von allem, was ich heute Abend sage, gibt es zwei Punkte, die mich umhauen, die mich am meisten segnen. Hier kommt einer. Paulus sagt, wer die Einheit eurer Gemeinde gefährdet, ist fleischlich und gibt seinem eigenen Fanclub nicht recht. Das freut mich außerordentlich. Das ist ein unfassbares Reifezeugnis für den Apostel und das berührt mich zutiefst. Weißt du, wenn du so einen Fanclub hast und die schicken dir die ganze Zeit E-Mails, oh Paulus, du fehlst ja an allen Ecken und Enden. Als du noch hier warst, war alles viel schöner und da hat der Heilige Geist doch viel anders gewirkt. Und deine Verkündigung und der Tiefgang, der Apollos hier mit seinem hochtrabenden Geschwafel da, braucht kein Mensch. Wir brauchen dein Evangelium, Paulus. Weißt du, wenn du solche E-Mails bekommst, wir sind doch auch alles Menschen. Ist doch auch schön, wenn Leute einen lieb haben. Also ich weiß nicht, was mit euch ist, aber ich mag, wenn Leute mich lieb haben. Paulus spielt nicht die Apostelkarte und sagt, naja, ich habe die Gemeinde gegründet, also sollte ich auch der maßgebliche Mann sein. Er schreibt nicht zurück und sagt, ihr Lieben, ihr habt nicht vergessen, wie es damals hier angefangen hat, ne? Und welche Opfer ich gebracht habe. Nicht der schlaue Apollos. Ich habe die Opfer gebracht, ich war da, ich habe die Verfolgung erlebt. Wir sind gepeitscht worden, wir sind getreten worden. Wisst ihr noch damals die ersten Versammlungen und wie Gott dann gewirkt hat und die Menschen sich bekehrten? Ja, ich war das. Danke, danke, dass einige von euch das nicht vergessen haben. Nein, macht Paulus alles nicht. Er sagt, wer die Einheit gefährdet, ist fleischlich und sagt das auch seinem eigenen paulinischen Fanclub. Die Verführung ist, dass wenn man zu so einem Fanclub gehört, man sich eigentlich sehr, sehr geistlich vorkommt und gar nicht fleischlich. Das ist die große Verführung. In meiner Heimatgemeinde, wo ich als Kind war, nun, ich bin nun mal hineingeboren worden in dieses charismatische Lager. Und wenn ich das heute betrachte mit vielen, vielen Jahrzehnten Abstand, dann würde ich sagen, das war manchmal an Arroganz nicht zu toppen. Und auch über andere böse zu reden, über andere zu urteilen, andere zu bewerten, es fühlte sich nie wie Sünde an, weil wir konnten ja nichts dafür, wir waren ja nun mal die Richtigen. Was sollten wir denn machen? Wir hatten doch jetzt den Heiligen Geist. Und das, was wir gelernt, das, was wir hatten, das mussten die anderen erst noch lernen. Und wir haben ja auch ganz viel dafür gebetet, dass die anderen doch auch endlich raffen, wo es lang geht und was das eigentliche Evangelium ist und wie wichtig das doch alles ist. Die Verführung ist, dass Leute, die auf so einem Trip sind, da und da muss die Gemeinde lang, dass sie sich unfassbar geistlich vorkamen. Ein Zitat, was ich sehr mag, es passt hier so mittel, von Blaise Pascal, ich habe es leider nicht in den Folien, Blaise Pascal hat mal gesagt, nirgends wird das Böse gründlicher und konsequenter getan als aus religiösen Überzeugungen. Das finde ich schon ziemlich stark, wenn du auch mal in die Geschichte hineinguckst. Ne? In dem Moment, wo ein Mensch etwas mit Jesus erlebt hat und wahrscheinlich auch wirklich das hat, eine Erfahrung gemacht hat, leidenschaftlich ist, begeistert ist, einen Aufbruch erlebt hat, sich glücklich und wunderbar darin fühlt, in dem Moment, wo wir uns über andere stellen, werden wir fleischlich, sind wir nicht mehr geistlich und gehen über das hinaus, warum Gott uns das geschenkt hat. Gut möglich, dass du gerade durch Apollos reichlich gesegnet wurdest. Das spricht dir keiner ab. Das mag für dich gerade so richtig dran sein. Gut möglich, dass du gerade einen Prediger im Internet entdeckt hast und dass du alle seine Predigten dir anhörst und dass dir dabei die Tränen runterlaufen und dass du sagst, so was Wunderbares habe ich noch nie gehört, das berührt mich so tief, Gott dient mir durch diesen Mann, durch diese Frau, durch diese Predigten. Gut möglich. In dem Moment, wo wir uns über andere stellen, in dem Moment, wo wir alles darauf reduzieren, in dem Moment, wo wir damit Spaltung betreiben, wird es zu einer fleischlichen Geschichte, ist es nicht mehr geistlich. Paulus ist hier sehr, sehr eindeutig. Paulus sagt in 1. Korinther 4, Vers 6, alles aus dem Korintherbrief, alles aus diesem Kontext. Das aber, meine Brüder, habe ich auf mich und Apollos bezogen, um euretwillen, damit ihr an uns lernt, in eurem Denken nicht über das hinauszugehen, was geschrieben steht, damit ihr euch nicht für den einen auf Kosten des anderen aufbläht. Das finde ich so wichtig. Und ich wünsche mir so sehr, dass ich das noch tiefer verstehe. Und ich wünsche mir so sehr, dass Gottes Herde das ganz, ganz tief versteht. Wir können gesegnet sein, aber wir können uns nicht, wir können das eine nicht gegen das andere ausspielen. Was hat es da alles gegeben? An Spaltungen, an Streit, an Rechthaberei. Ich bin ja ein bisschen dankbar für den Zeitgeist. Meistens wird auf den Zeitgeist von der Kanzel ja nur geschimpft. Ich glaube, Gott wirkt auch manchmal im Zeitgeist. Manche Dinge sind auch positiv. Ich habe mich früher mal mit einigen Schreiben auseinandergesetzt, so 100 Jahre alt, vom Anfang der Pfingstbewegung, wie teilweise Streitigkeiten ausgetragen wurden, ne? Wie jetzt was zu sehen ist. Und das ging ja überhaupt nicht, ohne dem anderen das Heil abzusprechen, ne? Das war ja so ratzfatz eine Frage von Himmel oder Hölle. Meine Güte, da bin ich dankbar für die Zeit, in der ich leben darf. Es gibt Menschen, die lassen sich anstecken und beginnen, einen Traum zu leben von einer Gemeinde, wie sie meinen, wie sie sein sollte. Das können Menschen mit einer charismatischen Erfahrung sein. Das können Menschen mit einem Herzen für Verlorene sein und auf jedem Willow Creek Kongress und jedes Buch in diese Richtung gelesen haben. Sie haben einen Traum von einer Gemeinde, wie sie sein sollte. Das können Menschen sein mit einem Herzen, das mehr für die Armen schlägt. Das sagt, Gemeinde müsste doch draußen sein bei den Obdachlosen und bei den Geflüchteten. Und da müssten wir doch nur, die ein Gemeindebild haben, völlig geprägt von diesem, wir sind der Anwalt der Armen in dieser Welt. Es gibt ja verschiedene Ansätze. Dietrich Bonhoeffer hat etwas gesagt, das finde ich sehr, sehr stark. Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, lasst uns das ganz tief in unser Herz aufnehmen. Wer seinen Traum von einer christlichen Gemeinschaft mehr liebt als die christliche Gemeinschaft selbst, der wird zum Zerstörer jeder christlichen Gemeinschaft. Und ob er es noch so ehrlich, noch so ernsthaft und hingegeben meinte. Und das macht es dann so schwierig in der Auseinandersetzung mit solchen Leuten. Sie meinen es wirklich so ehrlich. Keiner von denen steht morgens auf und sagt, mal gucken, wie ich heute dem Reiche Gottes schaden kann. Mal gucken, wie ich Uneinheit säen kann. Mal gucken, wie ich Böses tun kann. Keiner steht so auf. Alle stehen auf und haben den lieben Gott in der Tasche und sind für ihn unterwegs. Und wollen doch nur das Beste für die Gemeinde. Und all diese Anliegen, all diese Träume von dieser Gemeinde, wie sie sein soll, die sind ja auch völlig legitim. Ich finde, dass Bonhoeffer hier eine super tolle Antwort gibt. Es beginnt damit, dass ich die real existierende christliche Gemeinde, in die Gott mich gestellt habe, von ganzem Herzen liebe. Und zwar mehr als meinen Traum von der perfekten Gemeinde. Das ist der springende Punkt. Es gibt ja verschiedene Gemeinden. Ich bin ja nicht in alle hineingestellt. Heutzutage scheinen das viele nicht zu verstehen. Da gehen Leute und sagen, Gott hat mich in die Heilsarmee gestellt, aber Uniformen finde ich doof. Ja, sowas gab es früher nicht. Da war es irgendwie, ne, da sage ich immer, aber das macht doch ganz, ganz wenig Sinn, dass du dort bist, wenn das deine Haltung ist. Nein, da, wo Gott mich hingestellt hat, bin ich berufen, mein Herz füllen zu lassen mit Christi Liebe für meine Geschwister und für die Gemeinde. Und das mehr zu lieben als meinen Traum von dem, was Gemeinde sein sollte. Den darf ich auf keinen Fall aufgeben. Hörst du? Dein Traum von der evangelisierenden Gemeinde, von der barmherzigen Gemeinde, von der wie auch immer. von der Gemeinde, die ganz stark in der Lehre brennt und ganz viel Seminare und ganz viel tiefer in das Wort. Und was immer dein Traum von Gemeinde ist, halt ihn bitte fest, ganz, ganz wichtig. In dem Moment, wo wir ihn mehr lieben als die real existierende Gemeinde, ist der Punkt, wo es fleischlich wird. So verstehe ich Dietrich Bonhoeffer hier. Und ich finde das ein ganz, ganz hilfreiches Zitat. Eine weitere Antwort des Paulus. Wir müssen lernen, einen richtigen Umgang mit Dienstgaben zu pflegen. In 1. Korinther 3, Vers 5 definiert Paulus, wie diese Prediger, wie diese Männer Gottes, die dort gewirkt haben, eigentlich zu sehen sind. Wer ist denn Paulus und wer Apollos? Was sind sie anderes als Diener, durch die ihr gläubig geworden seid, und zwar wie der Herr es einem jeden gegeben hat? Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen. Gott aber hat das Gedeihen gegeben. So ist also weder der etwas, welcher pflanzt, noch der, welcher begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Vielleicht erinnert ihr euch, vor 14 Tagen haben wir darüber gesprochen, dass in der Apostelgeschichte unsere Geschwister so viel gemacht haben zu evangelisieren. Sie haben gepredigt, sie haben gelitten, sie haben für die Kranken gebetet, sie haben so viel gemacht. Aber wenn es ums Gemeindewachstum geht, wird uns das berichtet völlig aus der Sicht der Souveränität Gottes. Der Herr aber tat täglich solche hinzu, die gerettet wurden. Nicht, boah, was waren die cool drauf, was haben die einen super Job gemacht, mögen sie ja auch gemacht haben. Aber Gemeindewachstum schenkt Gott. Es beginnt, wir haben darüber gesprochen, es beginnt mit einer Offenbarung, die Fleisch und Blut nicht geben kann, darüber, dass Jesus der Christus ist, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Paulus sagt, wir, die wir dort gepredigt haben oder die wir dort predigen, wir sind Diener und jeder hat dabei einen anderen Schwerpunkt. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott hat das Gedeihen gegeben. Es gibt so vieles, wenn wir darüber nachdenken, in der Landwirtschaft. Pflanzen, begießen, es braucht Sonne. Manchmal muss so ein Bäumchen umgraben werden. Manchmal müssen wir es entlausen, manchmal müssen wir es düngen. Manchmal müssen wir ein Bäumchen beschneiden, damit es sich gut entwickelt. So viele Dienste, die an so einem Bäumchen, in so einem Obstgarten getan werden können. Und Gott gebraucht unterschiedliche Diener und Dienerinnen, um diesen Dienst zu tun. Und was ist unsere Position als Heilige in der Gemeinde? Nun, all diese Dienste in unserem Leben aktiv zuzulassen und auszuwerten. Eben nicht nur, ich gehöre zu Christus. Und ich brauche das alles gar nicht. Das ist keine geistliche Haltung, egal wie geistlich sie klingen mag. Sondern all das, was Gott gesetzt hat an Dienstgaben in meinem Leben zuzulassen und auszuwerten. Nach 1. Thessalonicher 5, Vers 21, prüfet alles. Dazu ist jeder Einzelne aufgerufen. Nicht nur ein Ältester, nicht nur ein Diakon, nicht nur ein Hauskreisleiter. Jeder Einzelne ist dazu aufgerufen, wenn er denn diese Dienste zulässt in seinem Leben, alles zu prüfen und das Gute zu behalten. Wir leben in einer Zeit, das wissen die jungen Leute vielleicht gar nicht so sehr zu schätzen, weil es so selbstverständlich geworden ist. Noch nie war gute christliche Lehre verfügbarer, als es heute ist. Ich weiß noch, wenn ich früher meine Predigt vorbereitete, da hatte ich mein Regal, da standen alle möglichen griechischen und hebräischen Nachschlagewerke, natürlich der Brockhaus, Rienecker, Kommentar zur Bibellexikon und, wie heißt das Ding, das, sag doch mal, der Brockhaus, der durch die ganze Bibel geht, Kommentar zur Bibel, ne, genau. Wuppertaler Studienbibel, dankeschön. Wuppertaler Studienbibel, Wuppertal, ne? Genau. Und so viele Dinge. Und immer wieder, wenn ich mal was Gutes fand in Amerika oder in England, oder dann habe ich mir das auch gekauft und so und hatte da so meine Bücherei. War das mühsam, mal da ein Wort nachzuschlagen. Heute mit Internet und mit, es ist ja unfassbar. Und die Prediger und die Dienste, die dort abgehen und klar, man muss ein bisschen aufpassen, es ist nicht alles Gold, was glänzt, weiß ich schon, aber man darf es auch nicht schlecht reden. Es ist unfassbar viel Gutes da draußen, unfassbar viel Gutes da draußen. So viele Leute, durch die Gott wirkt und durch die wir wirklich wachsen können. Und es ist kein Entweder-Oder, sondern wir dürfen das alles in unserem Leben zulassen, immer prüfend und das Gute behalten. Jetzt muss ich sagen, damit wir hier nicht auf der anderen Seite vom Pferd fallen, natürlich natürlich, gibt es eine besondere Priorität der örtlichen Leiterschaft. Na? Man kann sich ja fragen, angesichts der Fülle von gesalbten Botschaften und Lobpreis im Internet, warum wir überhaupt noch in die Gemeinde gehen. Na? Man könnte sich ja eine Playlist zusammenstellen mit deinen Lieblingslobpreisliedern und die könntest du dann sonntags morgens alle hören. Da musst du auch so gewisse Lieder, die dir nicht so liegen, die musst du gar nicht hören, kannst du nur deine hören. Und dann kannst du dir dann noch eine gute Predigt aussuchen von irgendjemand, den du besonders gerne magst. Und dann machst du deinen eigenen Gottesdienst. Nein, nein, Gott hat Gemeinde gesetzt. Darüber haben wir gesprochen vor 14 Tagen, wie wichtig ihm das ist, die Ortsgemeinde. Und es bedeutet eben auch, dass wenn ich zu einer Ortsgemeinde gehöre, dass Gott auch dort zu mir sprechen möchte. Wenn mir einer sagt, ach, Gott hat mich in die Gemeinde gestellt, aber das ist alles so tot, weißt du, ich fahre immer da und dahin und da gehe ich dann zum Auftanken. Dann sage ich ihm immer, ich wünsche mir so sehr, dass dieser Zustand in deinem Leben nicht erhalten bleibt. Ich glaube nicht, dass das Gottes A-Plan für irgendjemand ist. Mein Papa, an den muss ich gerade denken. Wir waren ja fromme Leute, Baptisten. Und wir gingen in den Gottesdienst, jeden Sonntag. Auch im Urlaub. Und da ging es nicht darum, wo ist hier eine coole Gemeinde, wo wir jetzt mal hingehen könnten. Nein, wir gingen natürlich in eine Baptistengemeinde, denn wir waren ja Baptisten. Und wenn es wirklich keine gab, wirklich, wirklich, wirklich keine gab, dann sind wir in die evangelische Kirche gegangen und haben uns dort den Gottesdienst angehört. Und ich werde nie vergessen, das hat mich geprägt von Kindesbeinen an. Wenn Gott zu mir reden möchte in diesem Gottesdienst und mein Herz offen ist, dann wird er das auch tun. Das war noch nicht so die Zeit, wo man so wie da saß wie Punkterichter und Predigt und Lobpreis und seine Punkte verteilte und wo es am coolsten oder so, sondern diese Haltung, Gott hat mich hier hingestellt und Gott wird hier zu mir reden. Das hat mich ganz, ganz tief geprägt. In 1. Thessalonicher 5, Vers 12 sagt Paulus der Gemeinde, anerkennet diejenigen, welche an euch arbeiten. Und dieses Anerkennen, Eido im Griechischen, ist nicht so sehr Anerkennen im Sinne von Ehren, von boah, klasse Predigt, danke schön, das hat mich aber gesegnet. Nein, nein, Anerkennen bedeutet hier mehr identifizieren. Identifiziert die, welche an euch arbeiten, wo hat Gott mich hingestellt und wen hat, und unter wessen Dienerschaft hat Gott mich auch gestellt? Wer ist für mich verantwortlich? Identifiziert das, macht das klar. Das hat etwas zu tun mit Anerkennung von geistlicher Leiterschaft. In 1. Petrus 5, Vers 2 heißt es, wird den Ältesten gesagt, weidet die Herde Christi, die euch befohlen ist. Auch so ein interessanter Satz, ne? Als ein Ältester in einer Gemeinde ist mir nicht die ganze Herde befohlen. Ich weiß noch, einer unserer Pastoren hatte mal eine Riesennot. Da kam ein Ältester aus einer Gemeinde in Russland und der zog jetzt hier hin und kam in seine Gemeinde und sagte, hallo, ich bin Ältester und ich möchte auch demnächst predigen, weil Gottes Berufungen bereuen ihn ja nicht. Und der rief mich dann und sagt, was mache ich denn jetzt? Wir kennen den doch gar nicht. Und ich habe gesagt, nein, nein, er mag ein Ältester sein, aber diese deine Herde ist ihm nicht befohlen. Zumindest noch nicht. Ja, zumindest noch nicht. Es gibt eine Setzung für Ältestenschaft, das lernen wir. Und wir sollen die Herde weiden, die uns befohlen ist. Und die Christen sollen diejenigen anerkennen, welche an ihnen arbeiten. Das passt auch wunderbar zusammen. Ja, das heißt, Internet ist super, Konferenz ist super, Bücher sind super, alles mitnehmen, alles prüfen, das Gute behalten. Aber eine Priorität ist es selbstverständlich, mich prägen zu lassen, da, wo Gott mich hingestellt hat. Da will er mir auch begegnen und da will er mir in besonderer Weise mich auch prägen. Ich habe gesagt, es gibt zwei Dinge in der Vorbereitung, die mich besonders gesegnet haben. Das eine habe ich schon, jetzt kommt das zweite. Was Paulus wirklich sagt unter dem Punkt, er räumt auf mit einem Missverständnis, was auch heute unter Christen so präsent ist. Guckt mal hier, was er sagt in 1. Korinther 3, 21. So rühme sich nun niemand irgendwelcher Menschen, denn alles gehört euch. Es sei Paulus oder Apollos oder Kephas, oder die Welt, das Leben oder der Tod, das Gegenwärtige oder das Zukünftige. Alles gehört euch. Was haben die in dieser Gemeinde gesagt? Sie haben gesagt, ich gehöre zu Paulus. Sie haben gesagt, ich gehöre zu Petrus. Sie haben gesagt, ich gehöre zu Apollos. Paulus sagt, das ist alles Quatsch. Ihr gehört nicht denen, die gehören euch. Was für eine Offenbarung. Und dieses ganze Sektenhafte, ich folge dem Paulus nach oder ich folge dem Apollos nach und all das, was Spaltung und Streit und Arroganz und Verletzung und auch dazu führt, dass manchmal Leute die Gemeinde verlassen und ganz vom Glauben abfallen, dem Herrn sei es geklagt. Es ist so völlig unnötig, was Paulus sagt, ihr müsst euch nicht entscheiden. Sie sind die Diener von Gott gesetzt und ihr gehört nicht denen, die gehören euch. Und es ist völlig okay, mal einen Prediger zu haben, mit dem man nichts anfangen kann. Geht mir auch manchmal so. Ja? Andere sind vielleicht großartig davon gesegnet. Und in unterschiedlichen Phasen deiner Christusnachfolge sind vielleicht ganz unterschiedliche Stimmen auch mal ganz relevant für dich. Aber wichtig ist zu wissen, dass du nicht denen gehörst. Werde nicht zu einem Nachfolger von irgendeinem Menschen. Sondern wir sind die Gemeinde Jesu und er hat gesetzt. Und wir nehmen diese Dienstgaben dankbar aus seiner Hand. Und wir lassen uns bereichern und wir lassen uns segnen und wir lernen und wir werden geprägt. Und Jesus baut seine Gemeinde und sie gehören uns, aber wir gehören nicht ihnen. Das finde ich ziemlich stark. Eine letzte Antwort des Paulus. Was er hineinspricht in diese Streitsituation. Paulus sagt, verlasst doch bitte nicht die Quelle eurer Identität. Die Quelle unserer Identität nicht verlassen. Nochmal zu unserem Text, Vers 13, 1. Korinther 1. Ganz starke Worte. Ist Christus denn zerteilt? Ist etwa Paulus für euch gekreuzigt worden? Oder seid ihr auf den Namen Paulus getauft? Er spricht hier von Kreuzigung und Taufe, das heißt, er spricht von Christus. Nein, Paulus ist nicht für uns gestorben. Auch nicht Petrus. Auch nicht Apollos. Jesus ganz alleine hat das getan. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Er ist der, der für uns ans Kreuz gegangen ist, der für uns wieder auferstanden ist und wir sind getauft auf seinen Namen und nichts anderes. Richtig? Paulus hat das nicht getan. Entschuldigt bitte mal, ich hoffe, dass das keinen verärgert oder als frivol empfunden wird. Ich möchte gerne mal die Gemeinde mit einem Fußballverein vergleichen. Wenn ich zum Fußball gehe, dann ziehe ich ein Trikot an. Ich sage nicht, wo ich hingehe, das tut hier nicht zur Sache. Es ist schwarz-gelb. Und dann komme ich dort an, also ich war in meinem Leben vielleicht, ich war nicht so oft, ich war im Laufe der Jahrzehnte vielleicht so 15 Mal, ne, live. Dann komme ich da an und es ist unfassbar, diese Gemeinschaft, so habe ich das empfunden, wenn du da alleine stehst, komm hier und kommst du direkt an den Tisch oder so, kommst du mit uns und so, lernst Leute kennen. Was eint diese Menschen? Es eint sie, ihre Identität ist dieser Verein und sind diese Farben. Spieler, Trainer kommen und gehen. Und wir sind längst gewohnt, dass unser Herz regelmäßig gebrochen wird, wenn irgendein Spieler, der so die Identifikationsfigur war und hier unser eigener Nachwuchs und was haben sie ihn alle geliebt und so, tja, und dann lässt er sich wegkaufen von irgendwelchen gottlosen Vereinen. Und dann stehen wir da. Und sind fassungslos, der hat uns verraten, der ist einfach weggegangen. Ne? So. Mittlerweile ist man das schon ein bisschen gewohnt. Die kommen und gehen, manche sind Söldner, es gibt auch ein paar Treue. Und interessant, wir sind 80.000 im Stadion und jeder hat einen anderen Namen auf dem Trikot stehen hinten drauf. Jeder hat auch Spieler, die ihm besonders am Herzen liegen. Und dann so alte Männer wie ich habe noch Jürgen Kohler hinten drauf. Ja. Jeder hat einen anderen Namen, der da hinten draufsteht. Aber Die Identifikation ist das Wappen und sind die Farben. Das hält das Ganze zusammen. Das funktioniert. Das funktioniert. Spieler, Trainer kommen und gehen. Aber eins bleibt, nämlich dieser Verein. So, jetzt mal zurück zu dem, was ich hier sagen möchte über Gemeinde. Paulus ist nicht für uns gestorben, sagt er. Und wir sind nicht auf seinen Namen getauft. Wir sind nicht die Nachfolger von Paulus und wir sind nicht der Nachfolger von irgendwelchen Predigern, sondern wir sind die Nachfolger von Jesus Christus. Das ist unser Trikot. Wir sind seine Gemeinde. Das eint uns. Und wenn der eine er auf den Torwart steht und den ganz besonders toll findet und der andere er sich mit einem Stürmer identifiziert, wenn wir unterschiedliche Namen auf dem Trikot stehen haben, das ist überhaupt kein Problem. Das gehört nämlich alles dazu und alle diese Spieler sind eigentlich dazu da, diesem Verein zu dienen. Wir gehören nicht ihnen, sie gehören uns, bis sie dann weggehen. Die Quelle unserer Identität, liebe Schwestern und Brüder, ist Christus. Wir sind seine Nachfolger. Und jede überzogene Identifikation mit einzelnen Dienstgaben hat immer noch geschadet. Christus, denn das ist sein Ansatz und das müssen wir als Menschen verstehen. Christus schenkt uns Einheit in Vielfalt, nicht Uniformität. Der gefallene Mensch hat eine zwanghafte Vorliebe für Uniformität. Ich staune immer wieder drüber, ne? So vor 50 Jahren oder so, da kam irgendjemand ins Dorf und gab ein Konzert, da gab es Musik, live. Und wenn man sich das leisten konnte und Zeit hatte, ging man hin. Manches gefiel einem besseres als anderes, aber es war immer irgendwie schön. Da kommt jemand. Heute ist die Musikszene so zersplittert, ne? Immer mehr in ganz kleine Untergruppen. Also ich mag nur sowieso und Indie und Rap und was und so und alles andere finde ich doof. Und wenn wir uns die Schöpfung anschauen, wenn wir uns diese unfassbare, verschwenderische Vielfalt anschauen, dann kommen wir doch ganz schnell darauf, wir haben einen Gott der verschwenderischen Vielfalt. Das ist göttlich. Wir haben keinen schwarz-weißen Gott. Wir haben einen unfassbar bunten Gott. Einen unfassbar bunten Gott. Und er schenkt Einheit in Vielfalt und eben nicht Uniformität, nach denen er das Fleisch sich sehnt. Nimm es mal nur als Randnotiz, was ich jetzt sage, aber ich finde es schon sehr bedeutsam in der deutschen Sprache, dass zwischen uniformiert und uninformiert eigentlich nur ein einziger Buchstabe ist. Jetzt verkneife ich meine Anekdote. Ja, ist schon spät. Die Quelle unserer Identität ist Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Diese Offenbarung, die der Heilige Geist dem Petrus schenkte, Fleisch und Blut können das nicht offenbaren. Die Liebe in der Gemeinde Jesu steht vor aller dogmatischen Richtigkeit. Vor allen dogmatischen Richtigkeiten steht die Liebe. Natürlich gibt es ein aufrichtiges Ringen um die Bibel und das muss die Mitte bleiben. Wahrheit ist natürlich nicht beliebig. Und das ist ja auch der Grund, warum es verschiedene Konfessionen gibt. In den letzten Jahrzehnten ist das Wort Konfession ja verschwunden. Wir reden heute von Denomination. Das ist eigentlich ein Anglizismus. Das Wort gab es früher nicht. Denomination bezeichnet nur irgendwie, weiß ich nicht, ob McDonald's oder Burger King, das sind Denominationen. Zu essen gibt es das Gleiche. Ne? Alles Pampe und alles nicht besonders gesund. Konfession ist anders. Konfession bedeutet Bekenntnis. Die Tage war es mal wieder soweit und jemand sagte einen Satz, den ich überhaupt nicht mag in einer Diskussion und sagte, meine Güte, macht's doch nicht so kompliziert. Die Bibel ist im Grunde genommen völlig einfach und völlig eindeutig. Ich sage, ja, die Bibel ist völlig eindeutig. Ich meine, 30.000 christliche Konfessionen weltweit können sich ja nicht irren, ne? Ja. Nein, die Bibel ist nicht immer so eindeutig. Die Bibel enthält das Reden Gottes und ich glaube auch, dass die Bewegungen, die Brüderbewegung, die Pfingstbewegung, die Täuferbewegung, Menno Simons und so weiter, ich glaube, dass alle diese Bewegungen, Luther, Zwingli, dass alle diese Bewegungen ihre Berechtigung hatten und etwas beizutragen hatten. Ja, es ist schon okay, zu ringen um die Wahrheit. Es ist nicht beliebig. Das ist eine Art von Liberalität, von der wir hier nicht reden. Wir reden von Einheit in Vielfalt. Augustinus, ein Kirchenvater im 4. Jahrhundert, hat einmal gesagt, und dieser Satz, den finde ich absolut maßgeblich für das, was wir, fasst das zusammen, was ich sagen möchte. Im Wesentlichen Einheit, im Zweifelhaften Freiheit und in allem die Liebe. Was für ein Satz, um Gemeinde zu bauen. Im Wesentlichen Einheit, was ist denn das Wesentliche? Das ist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Mensch geworden, wahrer Mensch, wahrer Gott, für uns ans Kreuz gegangen, wieder auferstanden. Ihr Lieben, da kann es keine Kompromisse geben. Wer das nicht glaubt, der ist immer noch mein geliebter Bruder in Adam. Aber nicht in Christus. Damit will ich ihn nicht abwerten, aber das ist er nun mal nicht. Ja? So, alle Menschen werden Brüder, das ist eine feine Sache. Ich würde mich schon freuen, wenn alle Brüder Menschen würden. Aber all diese Grenzenlosigkeit, ich kann, ja, Menschenbruder, mein Menschenbruder, ich mag das Wort, Bruder in Adam, jeder Mensch, in dem will ich meinen Bruder, meine Schwester erkennen, aber nicht verwechseln, nicht in Christus, das ist etwas anderes. Das Wesentliche ist diese Offenbarung. Im Zweifelhaften Freiheit, ja, und ich weiß, das ist zu definieren, was denn dann das Zweifelhafte ist. Da macht es schon Sinn, in einer Gemeinde zu sein, wo man geprägt ist, wo man auch gewisse Dinge gemeinsam glaubt. Nicht in großer Enge, aber dann doch in gewissen Grenzen. Wer zu allen Seiten offen ist, kann selbstverständlich nicht ganz dicht sein. Und in allem die Liebe. Und die Liebe über alles. Erkenntnis bläht auf, sagt Paulus, Liebe erbaut. So ist das Reich Gottes kein Entweder-Oder, sondern es ist ein sowohl als auch. Und ich bin ein Beitrag. Ich bin ein Beitrag. Apollos ist ein Beitrag. Jeder von euch ist ein Beitrag. Keiner von uns ist das Ganze. Und jeder von uns darf fröhlich und leidenschaftlich seinen Beitrag bringen, aber jeder von uns darf auch wirklich bitteschön gut zuhören, wenn der anders sein bringt. Und jeder von uns darf mit dem Bekenntnis unterwegs sein, ich bin total ergänzungsbedürftig. Wir alle sind ein Puzzleteil und wir alle gemeinsam sind das Bild. Wenn mich etwas traurig macht im Reiche Gottes und in der Gemeinde, dann sind es Lobbyisten. Dann sind es Leute, die eine Botschaft haben, die ein Anliegen haben, darüber reden sie und reden sie und reden sie und wenn du mit ihnen redest, hören sie nicht zu. Das ist nicht gemeindetauglich. Das ist nicht, was Jesus wollte. Das ist nicht, was gemeint ist, dass wir in Wertschätzung einer dem anderen zuvorkommen sollen. Nein, wenn ich das tief verinnerlicht habe, ich bin nicht das Maß aller Dinge. Ich bin ein Puzzleteil. Ich bin ein Beitrag. Und andere haben ihren Beitrag. Und wenn wir dann zusammentragen und gut aufeinander hören und auswerten, und Irrtümer vielleicht hier und da auch korrigieren können, das Gute behalten können und unterstreichen können, dann geschieht Gemeinde, so wie Christus sich das vorgestellt hat. Wir werden niemals drum rumkommen, Wahrheitsspannungen auch aushalten zu müssen. Nichts Schlimmeres, als wenn eine Gemeinde Uniformität lebt und wenn das nicht genau da geglaubt wird und so, und es wird dann immer enger und so. Das sind ja Dinge, die kennen wir aus der Vergangenheit, da sind viele Dinge schiefgelaufen, das war nicht gut. Ich finde das schrecklich, wenn man in einer Gemeinde nicht sagen darf, was man denkt, wenn man direkt denkt, das ist jetzt dann was weiß ich. Nein, wir brauchen uns nichts vorzumachen. Wir haben eine gute Richtschnur, wir haben die Heilige Schrift, wir haben Christus und die Quelle unserer Identität. Wir haben im Wesentlichen Einheit, im Zweifelhaften Freiheit und in allem die Liebe. Das ist so eine Gemeinde, zu der möchte ich gerne gehören. Das ist so eine Gemeinde, da möchte ich mich gerne investieren und andere fördern, dass sie sich investieren. Ich glaube, das ist, was Jesus sich vorgestellt hat. Ich glaube, dass wir darin vor der Welt ein unfassbares Zeugnis werden. Denn die Welt hält bunte Dinge, Vielfalt, ganz, ganz schlecht aus. Heute muss alles immer altersgerecht sein, ne? Selbst wenn du in eine Disco gehst. Dann gibt es U40 und U30. Irgendwann gibt es dann Uhu, also unter 100. Eine Gemeinde, wo auch alle Generationen da sind. Kinder, Jugendliche, Alte, voneinander lernen. einer den anderen höher achtet als sich selbst, das gibt's da draußen nicht. Vielfalt auszuhalten und miteinander unterwegs zu sein, in dem Wissen, wir tragen alle das gleiche Trikot. Jesus, der für uns gestorben und auferstanden ist. Ganz egal, welcher Spieler gerade uns besonders begeistert. Lasst mich euch das erzählen und dann setze ich mich hin. Ein guter Freund von mir, mit dem ich früher in der Gemeinde war, in meiner Jugend sehr eng befreundet war, der ist zweimal umgezogen in seinem Leben, weil er auf der Suche war nach der perfekten Gemeinde. Irgendwie sagt der Uwe, weißt du, ich lebe hier nur einmal und irgendwo möchte ich zu was gehören, was so richtig. Dann ist er erst nach Berlin gezogen und ist dort in eine Gemeinde gegangen. Und damals hörte man von diesem Prediger ganz viel und damals gingen die Kassetten rum und so. Und der war so richtig klasse und toll und die Gemeinde war wohl so richtig cool. Ich bin nach Berlin gegangen und habe ihn dort besucht und er war schon nicht mehr da. Ich sage, was ist denn passiert? Und er hat gesagt, oh, überhaupt keine Liebe hier und dies und das und solches und so. Und dann ist er nochmal umgezogen nach Stuttgart. Und ist dort in eine sehr berühmte Gemeinde, weil ich glaube, die größte Freikirche, die wir in Deutschland haben, ist dort hingegangen und schrieb mir dann, sagte Uwe, endlich gehöre ich jetzt zur besten Gemeinde Deutschlands. Das ist so ein Vorrecht, zur besten Gemeinde Deutschlands zu gehören. Ich fuhr ihn besuchen ein Jahr später, er war schon nicht mehr da, er war sehr verletzt und sprach sogar von der Scheißsekte. Er hat nie wieder zu einer Gemeinde gehört. Ich habe damals zu ihm gesagt, du Rüdiger, Namen habe ich gerade erfunden. Jetzt hast du zweimal die perfekte Gemeinde gefunden. Kann das sein, dass du, wenn du eine perfekte Gemeinde findest, in dem Moment, wo du Mitglied wirst, ist sie nicht mehr perfekt? Das würde ja eigentlich in Bezug auf uns alle stimmen. Ne? Du kannst die perfekte Gemeinde suchen, solltest du sie finden hier auf Erden. Ohne Flecken und Runzeln, jetzt schon. In dem Moment, wo du da reingehst, Schätzelein, ist vorbei. Dann ist ein schwacher Mensch da. Mit seinen Stärken, aber mit seinen Ecken, mit seinen Kanten. Ja. Nein, nein, Gemeinde ist noch nicht vollkommen. Wir werden manchmal streiten wie die Korinther. Wir werden uns manchmal reiben. Aber was für ein toller Plan Christi. Und er hat nicht aufgegeben, seine Gemeinde zu bauen. Und er kriegt das hin, bis er wiederkommt. Eine Gemeinde, die auf ihn wartet. Und wir sind dabei. Das finde ich ganz dolle, wunderschön. Amen. Bevor ich noch bete, würde ich euch gerne die Möglichkeit geben, wie letzte Mal, vielleicht gibt es hier noch Rückfragen oder Fragen zum Verständnis. Ich weiß, dass ich manchmal sehr schnell spreche und dass es eine Menge war, was wir uns jetzt angeguckt haben und so. Wenn es da Fragen gibt, dann dürft ihr die gerne jetzt loswerden. Nicht alle auf einmal, einer nach dem anderen. 1. Korinther 12. Sonst bin ich ja auch gleich noch dort. Okay? Dann würde ich gerne noch mit uns beten. Und mögt ihr mit mir aufstehen? Herr Jesus Christus, du, der heilige Gott, bist Mensch geworden und bist auf Augenhöhe gekommen. Du hast einen genialen Plan gehabt, diese Welt zu erretten und Gemeinde zu bauen. Herr, und so sehr du Mensch geworden bist und auf Augenhöhe gekommen bist, so sehr du nicht unsere Unterwerfung jemals gefordert hast, beugen wir unsere Knie vor dir, dem Ewigen, und sagen, wir wollen dir gehören. Wir nennen dich Herr. Kyrios. Wir nennen dich Herr. Ich möchte dich so sehr bitten, dass du diese Abende auch dazu nutzt, in meinem Leben, in unser aller Leben, diese Ehrfurcht vor dem, was du tust, neu zu erleben und festzumachen. Danke für Gemeinde. Danke, dass du mich an einen Platz gestellt hast. Danke, dass du mit mir weiterbaust. Und danke, dass du da bist und dass Gemeinde so viel mehr ist als das Menschliche. Ich bitte dich, dass du unsere Herzen füllst mit Leidenschaft für deinen großen Plan und mit Liebe füreinander. Bau deine Gemeinde mit mir und mit uns. Wir bitten dich von Herzen. Amen.